Vielleicht kennst du das. Du bist eigentlich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt, aber deine Haut lässt dich einfach nicht in Ruhe. Sie ist irritiert, gerötet oder fängt genau dann an zu jucken, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. In solchen Momenten fühlt man sich einfach nur unwohl, oder? Umso wichtiger ist es, die Haut nicht erst zu unterstützen, wenn es brennt, sondern auch auf eine Pflege zu setzen, die auch im Alltag zu ihr passt. Genau hier setzt die Calming Relief AI-Creme an. Sie gibt deiner Haut genau die Pflege, die sie braucht, um beruhigt zu sein. Physiogel nutzt dabei die Biomimetik-Technologie. Kurz gesagt, die Creme ahmt die natürliche Struktur deiner Haut nach und hilft ihr so, deine Hautbarriere wieder zu stärken und zu regenerieren. Das sorgt für die Beruhigung, die du brauchst, um den Kopf wieder frei zu haben für das, was dir gerade wichtig ist. Du kannst dich dabei auf über 30 Jahre klinisch fundierte Expertise verlassen. Die Creme ist kortisonfrei, verzichtet auf potenziell reizende Inhaltsstoffe und nimmt deiner Haut spürbar den Stress. Probier es mal aus. Du kannst die Creme jetzt kostenlos ausprobieren. Den Link und alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes.
Gerade für Schifffahrten gibt es halt auch einen guten Tipp, dass man rechtzeitig anfangen sollte, Ingwertee zu trinken. Das hat man mal ausgetestet in einem Versuch. Da hat man Studenten auf einem Bürostuhl gesetzt und gedreht. Das kann sich jeder gut vorstellen, das ist elendig, da ist es einem so elend danach. Und eine Gruppe hatte man Ingwertee trinken lassen und diesen Versuch wiederholt. Da stellte sich heraus, dass die Ingwer trinkenden Studenten oft nach dem Drehstuhlversuch weniger Übelkeit oder Schwindelbeschwerden hatten. Also das macht Sinn, aber rechtzeitig anfangen.
Ja.
Dann kann man sich vielleicht die Therapie mit einem Antiemetikum sparen.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Die Sommerferien stehen kurz bevor und ich glaube, viele Eltern fragen sich schon jetzt, wann brauchen sie die erste Spucktüte, wenn sie im Auto sitzen mit ihren Kindern oder im Flugzeug. Und auch Erwachsene sind betroffen von Reisekrankheiten, Übelkeit, Durchfall. Deshalb wollen wir uns dieses Themas heute annehmen. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich Matthias Riedel bei mir im Studio.
Ja, moin Elisabeth. Ja.
Hallo Matthias. Matthias ist bekannt als Ernährungsdoc. Er ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er ist Geschäftsführer der MyFoodDoctor-App und außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund. Und ich erwarte mir und erhoffe mir heute viele Tipps, wie man vielleicht vorbeugen kann, wie man gegen Reisekrankheit, was man tun kann, damit es einen nicht so schlimm erwischt und auch die Kinder nicht so schlimm erwischt. Weil die Leute bewegen sich demnächst ja wieder auf die Autobahn, in die Flieger, in den Süden. Und das Thema ist sehr, sehr aktuell.
Ja, ja. Schiffe auch, ne? Ja.
Stimmt, Schiffe habe ich vergessen.
Ja.
Auch
Krankheit.
Genau.
Kreuzfahrten, was auch immer.
Ja, ja, stimmt.
Ja. Ja.
Wir haben natürlich auch wieder eine aktuelle Studie für euch und eure Fragen beantwortet Matthias auch wieder und wir haben wieder ein schönes sommerliches Rezept am Schluss. Ja, Matthias, was ist eigentlich Reisekrankheit? Das ist ja so ein Überbegriff. Was verbirgt sich denn alles dahinter?
Also medizinisch nennen wir das so eine Kinetose, also Bewegung steckt da drin, Kino. Und halt eine Störung, die aus einer Bewegungsempfindung entsteht. Und wenn sich was bewegt, dann haben wir zwei Möglichkeiten, also wir haben mehrere Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Also einmal über unseren Körper selber, durch die Nervenrezeptoren drin, aber auch durchs Innenohr. Da haben wir Wassersysteme, Wasserröhrchen. Und wenn sich was bewegt, dann bewegt sich das Wasser im Innenohr. Und das teilt uns dann mit, Achtung, es schwankt oder es bewegt sich oder es geht hoch und runter. Und dann haben wir die Augen, mit denen wir auch sehen können, was passiert. Aber wenn dort eine Diskrepanz auftaucht, also meine Augen Bewegung gar nicht sehen, aber das Innenohr ständig die Informationen hat, das dreht sich hier alles und es schwankt, ja, dann kann so etwas wie Übelkeit entstehen, Reisekrankheit, die Kinder hinten im Auto, das ist besonders gefürchtet bei Eltern, dafür hast du das schon gesagt. Und da sind auch bestimmte Altersklassen besonders empfindlich. Also Babys zum Beispiel gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass sie gerade aus dem Mutterleib kommen.
Die kennen das noch.
Die kennen das. Ungeschüttelte. Ganz genau. Mhm. Aber Kleinkinder, die neigen ganz besonders häufig, wenn sie dann so hinten im Auto vor sich hindämmern oder in ihr, keine Ahnung, Bilderbuch gucken, das Auto bewegt sich, das Innenohr signalisiert Bewegung, aber das Auge nicht. Und diese Diskrepanz kann, das gilt auch für Schiffe möglicherweise, schwankt, aber du siehst es nicht, kann Reiseübelkeit oder Übelkeit überhaupt bewirken. Und daraus entsteht also eine ganze Reihe von, also Schwindel, Übelkeit, Brechreiz. Aber man muss davon eben auch abgrenzen, zum Beispiel Schwindel, der zum Beispiel durch niedrigen Blutdruck entsteht. Ja, das kann im Sommer dann genauso passieren. Du trinkst wenig und dann stehst du auf, dann ist dir irgendwie dusselig im Kopf, dann ist es eher niedriger Blutdruck, wenig getrunken. Das entsteht ganz schnell und das kannst du dann im Einzelfall gar nicht auseinanderhalten. Oder du kriegst gerade, wie man es früher nannte, Montezumas Rache, also du hast eine Reisediarrhoe und die fängt erstmal auch damit an, dass unheimlich viel Wasser in den Darm einströmt, was dann nachher als Durchfall unten ankommt. So, und dann fehlt es im System an Wasser, dir wird schon von daher schwindelig, kommt Bauchschmerz dazu. Also am Anfang ist es nicht ganz klar, woher es kommt. Man muss an alles denken.
Gut, zu Montezumas Rache kommen wir noch. Jetzt hast du gesagt, es kann zu Beschwerden führen. Nun komme ich aus einer Familie, wo ich drei Männer habe, also zwei Söhne und einen Mann, die völlig unempfindlich sind.
Ja.
Die können Schiff fahren, die können fliegen, denen passiert nie was. Die können verkehrt rum im Bus sitzen, das ist denen völlig egal. Denen wird nicht übel, die stecken das alles wunderbar weg.
Ja.
Du merkst schon, ich bin das Weiche.
Du nicht, genau, ja, du bist, ja.
Ich übergebe mich auch nicht, aber mir wird kolderig auf dem Schiff. Also ich liebe es nicht sehr. Also Wattenmeer ist super, da bewegt sich nichts. Aber so jetzt mal schnell übers Meer flitzen, das wäre für mich nichts.
Also gerade Schiff, ne?
Ja, ja, Schiff ist am ausgeprägtesten.
Dann ist für dich wahrscheinlich ganz besonders schlimm im Schiff im Bauch und dann möglichst vorne oder hinten, wo es besonders schaukelt. Das wäre dann für dich nicht gut, wenn du das Meer nicht siehst. Du müsstest also oben stehen eigentlich.
Aber
ne?
Warum gibt es Menschen, denen kann das nichts anhaben und anderen eben mehr oder weniger schon?
Ja, da spielt Genetik rein, aber auch offenbar Hormone spielen da mit rein. Zum Beispiel Frauen sind in der Schwangerschaft viel empfindlicher für Übelkeit. Das liegt einfach daran, du bist jetzt nicht schwanger und das ist jetzt nicht der Grund, aber da sorgen die Hormone dafür, dass der schwangeren Frau schneller übel wird. Mhm. Warum? Weil wenn sie was gegessen hat, was nicht ganz koscher ist, dass sie möglichst schnell erbricht. Ja, das ist, es geht ums Schutz des Kindes. Mhm. Das heißt, so eine schwangere Frau ist auf hochempfindlich gestellt. Also sobald irgendwas nicht in Ordnung ist, lieber raus, des Kindes wegen. Das ist für manche ein Horror in der Schwangerschaft, aber das ist halt hormonell auch bedingt. Mhm. Aber ich denke, vieles ist Genetik, aber auch dann der Rest ist einfach deine persönliche Ausstattung und deine Reaktionsweise. Man kann das trainieren, man kann also auch Seekrankheit wegtrainieren. Das kann man mit der Zeit und kann sich dran gewöhnen, aber eine gewisse Neigung bleibt dabei. Ja.
Jedenfalls erzählen mir so passionierte Seglerinnen in meinem Freundeskreis, dass es auch ihnen passieren könnte, dass sie mal seekrank werden. Üblicherweise nicht, aber manchmal eben doch. Ich habe immer gedacht, entweder ganz oder gar nicht.
Ja, ne?
Aber so ist es nicht.
Nein, nein. Aber also gerade für Schifffahrten gibt es halt auch einen guten Tipp, dass man rechtzeitig anfangen sollte, Ingwertee zu trinken. Das hat man mal ausgetestet in einem Versuch. Da hat man Studenten auf einem Bürostuhl gesetzt und gedreht. Das kann sich jeder gut vorstellen, das ist elendig, da ist es einem so elend danach. Und eine Gruppe hatte man Ingwertee trinken lassen und diesen Versuch wiederholt. Da stellte sich heraus, dass die Ingwer trinkenden Studenten nach dem Drehstuhlversuch weniger Übelkeits- oder Schwindelbeschwerden hatten. Also das macht Sinn, aber rechtzeitig anfangen.
Ja.
Dann kann man sich vielleicht die Therapie mit einem Antiemetikum sparen. Die haben meistens auch andere Nebenwirkungen, wirken auch leicht sedieren.
Das sind diese kleinen Reisetabletten, die man auf dem Schiff kriegt, zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Überfahrt macht oder so.
Das ist für die Reise nicht so schön, wenn man ein bisschen benebelt ist.
Dann kriegt man es nicht so mit.
Ja, das stimmt.
Ich erinnere mich an eine Überfahrt von Tarifa nach Tanga in Marokko. Und da wurden auch so Tabletten verteilt. Und meine Freundin meinte, sie nimmt da gleich mal zwei. Die hat den Tag eher so im Dämmerzustand verbracht. Ja. Die war ganz schön müde.
Ja.
Aber übel war ja wenigstens nicht. Da war sie auch schon sehr froh.
Ich hatte das auch mal. Es war eine 1,5 Stunden Überfahrt irgendwo im südchinesischen Meer auf eine Insel. 1,5 Stunden sollte sie dauern. Sie dauerte dann, aber es mit dem Fischkutter, sie dauerte dann aber 6 Stunden. Und der Fischer musste ständig in die hohe See kreuzen, weil ein fürchterliches Unwetter über das Schiff reingebrochen hatte, wo ich Todesangst hatte. Aber als ich die Tablette genommen hatte, lag ich auf der, quasi innen drin in der Kombüse da, auf der Motorabdeckung und habe eigentlich apathisch das Ende der Reise abgewartet und keine Angst mehr.
Okay. Ja. Was kann man denn bei, also weil es ja wirklich viele Kinder trifft und wenn man so Kinder hat, die einem dauernd irgendwie ins Auto spucken, dann ist es einfach nicht so schön. Oh. Und ja, ich habe keine Erfahrung damit. Mhm. Das einzige Mal, dass das bei uns passiert ist, war es ein fremdes Kind. Mhm. Da musste die Mutter dann, die mit dem Auto saß, helfen, das Malheur zu beseitigen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es wirklich belastend ist und nicht jedes Kind kann ja rechtzeitig Bescheid sagen. Also wie kann man denn bei Kindern, kann man da überhaupt irgendwas machen oder muss man einfach warten, bis sie größer sind?
Genau.
Und das Problem meistens ja kleiner wird?
Ja, es wird meistens kleiner, aber tatsächlich, es gibt ein paar Tipps. Erstens muss man diese Menschen identifizieren und sie im Auge behalten. Wenn Kinder nicht den Mund aufmachen, dann lohnt schon ein Blick in den Rückspiegel. Man merkt es ihnen an, sie werden dann noch stiller und dann rechtzeitig anhalten. Mhm. Und vielleicht lieber die Landstraße fahren und nicht die Autobahn, weil man da jederzeit anhalten kann. Aber wichtig ist, nicht nach unten gucken, nicht lesen, malen oder ins Handy gucken, sondern aus dem Fenster gucken, frische Luft, auch mal Pause machen, damit diese Kinetose, diese Bewegungskrankheit quasi abklingen kann. Die Empfindlichen lieber vorne im Auto, im Flugzeug in der Mitte über den Tragflächen ist es halt am ruhigsten. Hinten ist ganz übel. Mhm. Das habe ich auch einmal erlebt in einem fürchterlichen Sturm. Also da habe ich wirklich jede Sekunde gezählt bis zur Landung. Das ist ja unangenehm, ne, wenn man da brechen muss. Ich habe nicht gebrochen, aber.
Aber ich habe ja immer so Angst, dass es in anderen passiert. Also im Flieger bin ich. Das ist mir auch noch nie passiert. Also da war mir auch noch nie komisch, aber ich habe immer so Angst, dass andere um mich herum sich übergeben. Auf dem Schiff genauso.
Dann wird einem richtig übel.
Ich glaube schon. Ja. Also, Gott sei Dank habe ich auch viel Glück gehabt bisher und die saßen dann nicht bei mir oder so. Aber das stelle ich mir wirklich schlimm vor.
Ich auch, genau.
Also okay, also dann nicht hinten, sondern in der Mitte. Beim Schiff so ähnlich.
Genau, beim Schiff so ähnlich und leichte Mahlzeiten, nicht voll essen, klar, dann kann man ja auch mehr erbrechen, aber ein voller Magen ist sowieso schon immer nah am, mir ist übel, ich bin satt. Ne? Und ausreichend trinken während der Fahrt, aber wie gesagt, Pausen und ja, vielleicht einfach einen Ingwertee dabei auch schlappern.
Aber auch schon die Tage vorher?
Nö, also vor Beginn der Fahrt.
Okay.
Ja. Also bei Seereisen, wenn die Leute das wissen, dass sie empfindlich sind, dann würde ich sagen, fangt einfach an, ab dem Tag 1 regelmäßig Ingwertee zu trinken. Ja.
Okay. Ich habe ja so eine Flusskreuzfahrt gemacht Anfang des Jahres in Vietnam und da gab's, also da habe ich das immer getrunken, nicht weil der Fluss sich bewegt hätte, der wäre wirklich
weil ganz, die das frisch hatten.
Ja, weil es halt so lecker schmeckte und die das immer angeboten haben. Meistens Schwarztee und dann noch so frischen Ingwer und Limette rein und das schmeckte einfach so gut.
Ja.
Und deswegen, aber wahrscheinlich war der Fluss gar nicht so glatt. Ich habe ihn einfach nur nicht gemerkt, wegen meines Ingwertees.
Naja, aber wenn man auf einer Flusskreuzfahrt Übelkeit kriegt, dann gehört man zu den wirklichen Sensibelchen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Gar keinen, der krank. Nein,
das schaukelt gar nicht.
Das schaukelt wirklich nicht weg. Also, und es war ein ganz kleines Schiff mit nur 16 Kabinen. Also das war ein großer Glücksfall. Ja. Wenn man dann im Urlaub ist, dann hat man ja oft, also dann hat man die Anreise überstanden und dann erwischt einen doch irgendwie oft ein Infekt. Also das ist ja oft Übelkeit, es ist Durchfall. Je exotischer die Reiseziele, umso wahrscheinlicher ist es.
Richtig.
Dann meistens hat man erstmal keinen Appetit, wenn einen sowas quält. Aber was kann man denn tun? Soll man dann gar nichts mehr essen?
Ja, ich würde dann tatsächlich erstmal nur trinken und warten, bis es abklingt. Der Körper ist einfach nicht bereit für die Nahrungsaufnahme und das könnte Übelkeit nur noch verstärken und das Ganze verlängern. Einfach Esspause machen, bis es wieder abklingt. Ja.
Wenn ich nicht genau weiß, ob ich mir jetzt was richtig Fieses zugezogen habe oder einfach nur eine Art Magenverstimmung, wie unterscheide ich das denn, wenn ich dann unterwegs bin?
Also sobald andere Symptome dazukommen, also gerade bei Schwindel, Übelkeit, da muss man im Extremfall auch mal dran denken, dass sich eine Hirnhautentzündung oder Hirnentzündung bildet. Das merkt man aber sehr schnell, sobald Fieber dabei ist. Dann ist es eben einfach keine Kinetose, dann ist es halt keine Sehkrankheit, sondern dann ist es was anderes. Also Fieber ist ein wichtiges Indiz oder Nackenschmerz. Gerade auch jetzt, wenn du mit Kindern umgehst, die ja nicht differenziert sagen können, wie es ihnen geht, die da einfach erstmal nur munter vor sich hinbrechen und alle denken, naja, das ist vielleicht einfach nur eine Reisekrankheit, aber dann ist es vielleicht doch was anderes. Also Fieber, Nackenschmerz, starker Kopfschmerz, wenn sowas dazukommt, dann sind das Warnzeichen, Red Flags, wie wir sagen in der Medizin, wo man sagt, da muss man zweigleisig denken. Ja. Kann aber auch mal ein Durchfall so beginnen. Ja, aber wie gesagt, Fieber ist halt immer auch ein Zeichen, das gehört nicht zur Seekrankheit.
Nach wie vielen Tagen sollte ich überlegen, dann doch mal zum Arzt zu gehen? Also 1-2 Tage, das wartet man ja meistens ab, wenn es einem nicht gut geht.
Genau, weil es ist ja auch schon allein ein Horror, permanente Übelkeit. Also ich würde schon noch, gerade wenn der Reiz, diese Bewegung weiter fortbesteht, dann würde ich aber schon nach einem Tag Linderung in Medikamenten suchen. Es sei denn, man gehört zu den ganz Taffen und sagt, nee, ich halte das durch. Es hängt vom Schweregrad ab. Wenn man die ganze Zeit nur im Bett liegt und zwischendrin mal leise vor sich hin erbricht, dann ist das auch kein schönes Leben.
Nee, das stimmt. Aber im Urlaub ist es ja auch immer so, ich rede jetzt nicht vom Schiff, sondern ich fahre irgendwo hin, weiß ich nicht, in Deutschland ist es ja einfach. Dann gehe ich in die nächste Hausarztpraxis, ja, auf Ferienort und dann ist es ja einfach. Aber im Urlaub... Ich kann nur noch mal appellieren, unbedingt eine Reisekrankenversicherung abschließen. Ich habe über einen Fall berichtet hier in Hamburg, wo ein 88-jähriger Japaner eingereist ist und dann hier einen Schlaganfall erlitten hat, 2 Tage nach Einreise. Der lag dann über ein halbes Jahr hier im Krankenhaus und konnte nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil er einfach nicht zurück konnte und er hatte keine Reisekrankenversicherung. Am Ende war das wirklich dann Barmherzigkeit des Hamburger Senats, das zu übernehmen.
Ja,
das hat er. Aber nicht. Sowas will man nicht, dass einem passiert, dass man nicht wieder zurück kann oder eben nicht adäquat medizinisch behandelt oder behandelt zurückgeführt werden kann mit dem Flugzeug. Also mein großer Appell, das hat mir auch seine rechtliche Betreuerin so mitgegeben. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man ordentlich versichert ist, wenn man in den Urlaub fährt.
Richtig. Tragischer Fall, ja, gerade Rückholungen sind wichtig, klar. Man will ja nicht irgendwo, wo die medizinische Versorgung mäßig ist, am Ende bis zum bitteren Ende dort verbleiben.
Wobei das in Hamburg natürlich nicht der Fall ist.
Ja, da war es mal nicht der Fall. Nee, genau, das hat einen ähnlichen Standard wie Japan. Aber tatsächlich ist es so, gerade auch im Ausland sind die Kosten für Ausländer, die sich in Behandlung begeben, häufig beim Zehnfachen dessen, nicht immer, manchmal sind sie auch sehr viel billiger, aber häufig wird da richtig zugelangt. Und da kann man so für so ein paar Reiseübelkeitstabletten schon mal 20 oder 30 Euro bezahlen, wofür man hier eine ganze Packung bekommt. Ja, also deshalb, wer darunter leidet, sollte das einfach ins Reisegepäck tun.
Was sollte denn unbedingt in die Reiseapotheke?
Du meinst jetzt in Bezug auf
Magen-Darm, sowas, ja.
Ja, also klar, wer häufig unter Übelkeit neigt, also Reisetabletten, aber auch stärkere Mittel gegen Übelkeit, das gibt es. Mhm. Wer wirklich weiß, dass alles bei ihm in eine dramatische Durchfallerkrankung endet oder mündet, da kann man auch einen Durchfallblocker mal mitnehmen und auch mal verwenden. Achtung, auch da, den nicht bei Fieber. Wenn man Fieber hat, dann muss das raus. Dann ist das ein ganz normaler Reflex. Das kann man überlegen. Wenn man Kinder mit dabei hat, würde ich auch noch über Elektrolytlösung nachdenken. denken, die man auflösen kann, weil wir verlieren natürlich bei Durchfällen eine ganze Menge an Elektrolyten. Und wer in schwierigen hygienischen Bedingungen reist, der sollte sich das sowieso auch überlegen, ob er ein Elektrolytpulver mit dabei hat, wo man das auflösen kann, um den Elektrolytverlust zu vermeiden. Mhm. Weil, wissen, also wenn wir jetzt mal das Schreckensbild an die Wand malen, nicht? Cholera, das hatten wir ja vor über 100 Jahren auch in Hamburg noch, gab es ja die große Cholera-Epidemie im August, wo es fürchterlich heiß war. Und da sind die Menschen innerhalb von 24 Stunden gestorben an der Dehydrierung. Mhm. Und das war eine große Epidemie. Das kann in prekären Reisesituationen auch jetzt noch passieren, wenn man das unterschätzt, ja, also auch bei Kindern unterschätzt, dass Kinder bei wiederholtem Durchfall oder auch mal Erbrechen, die dehydrieren noch schneller und dann werden die somnolent. Und das kann besonders bei Babys, bei Kleinkindern passieren. Mir ist das auch einmal passiert bei meinem kleinen Sohn, da war irgendwie 2 und der hat so ein bisschen Durchfall gehabt, ein bisschen Erbrechen über 1-2 Tage. Und ganz plötzlich wurde er somnolent und dann haben wir ihn gepackt. Und
kannst du das noch mal erklären auf Deutsch?
Also somnolent heißt müde, schläfrig. Mhm,
also so
genau.
Gedämmert.
Ja, das ist dann so präkomatös. Mhm. Und dann ist höchste Eisenbahn. Mhm. Ja, das ist manchmal schleichend, manchmal geht es schneller. Und da muss man aber einen Blick für haben. Das kann auch Erwachsene betreffen, aber Kinder eben noch schneller. Und das ist tatsächlich ein Notfall, der mit dem Tod enden kann.
Ich habe mal von meiner Mutter immer gelernt, dass man getrocknete Heidelbeeren essen soll, wenn man Durchfall hat.
Getrocknete Heidelbeeren?
Ja. Mm. Weil Blaubeeren irgendwie das, weiß ich nicht.
Ja, das Rezept kenne ich nicht.
Nee?
Ich muss mir überlegen, da sind Mineralien drin. Ja, Ballaststoffe. Aber mir ist jetzt keine Studie so ad hoc bekannt, dass das. Und wer hat denn getrocknete Heidelbeeren parat?
Ja, meine Mutter sammelt
die immer in Kitzbühel,
weißt du?
Ja, ja, ja.
Die geht
ja
immer selber auf die Alm und sammelt die. Und deswegen hat sie, weil ich habe mal versucht, das in der Apotheke zu kaufen. Das war unglaublich teuer.
Ja.
Und sie mussten es bestellen. Sie hatten es gar nicht da.
Und das hatten die aber? Hätten die bekommen können?
Ja, das ja.
Ja, ja.
Für aber Tees? Oder? Ich meine, nur wenn das 3 Tage später kommt, ist auch irgendwie, dann ist der Durchfall meistens weg. Also dann braucht man es nicht mehr.
Na klar.
Aber sonst kann man jetzt mit Ernährung außer deinem Ingwertee nicht so wahnsinnig viel ausrichten, oder?
Ja, doch. Also wenn man jetzt richtig eine Durchfallerkrankung hat und die Hauptursache ist halt schlechte Hygiene auf der Reise, wenn man sich nicht sicher ist, dass auf der Reise oder in den jeweiligen Restaurants die Qualität, die Hygienestandards eingehalten werden, dann sollte man auf Salate, auf Eiswürfel, und alles, was mit Händen berührt wurde, verzichten. Da gibt's ja den Spruch, peel it, cook it or forget it. Ja, also alles, was nicht geschält ist und nicht gekocht ist, sollte man nicht essen. Diese Regel würde ich tatsächlich über außerhalb von Europa immer gelten lassen. Mhm. Auch wenn man in einem, sag ich mal, südamerikanischen Luxusrestaurant sitzt oder im Luxushotel ist, man weiß nicht, wo die Mitarbeiter arbeiten. Die arbeiten dann doch in den Favelas und da sind die Verhältnisse vielleicht doch nicht so, denn die Mitarbeiter bringen ja die Keime rein. Mhm. Würde das in den Tropen grundsätzlich so machen, weil man sich da ganz schnell Magen-Darm-Krankheiten holt. Und lieber gegartes, wirklich durchgegartes, auch beim Fleisch darauf achten, dass es durchgegart ist, weil da kann man sich nicht nur Durchfallerreger, sondern auch Hepatitiserreger holen. Also so, und wenn es dann aber soweit ist, Essen einstellen, weil jetzt braucht Magen-Darm erstmal wirklich Ruhe, wenn ich dann was esse, dann rebelliert er noch mehr. Auf alle Fälle nachher, wenn es einem wieder besser geht, beim Kostaufbau keine Milchprodukte, weil ein entzündeter Darm ist vorübergehend laktoseintolerant. Mhm. Er verträgt dann Milchprodukte, den Milchzucker schlechter. Das heißt, wenn man dann Milchprodukte zu sich nehmen würde, auch kleine Mengen, hätte man wieder Durchfall. Ja? Mhm. Also das dann sein lassen, ganz vorsichtig mit geschonend, mit Haferbrei anfangen, auch vielleicht Weißbrot, das kann man versuchen. Worauf man dann auch Appetit hat, da hat der Körper tatsächlich ein gutes Empfinden, nichts Hochgewürztes, das sollte man einfach vermeiden. Ja, und dann langsam Kostaufbau. Aber wichtig von Anfang an ist tatsächlich die richtige Flüssigkeitsaufnahme. Hat man Durchfall und Erbrechen und ist beides unstillbar, dann hat man wirklich in diesem Fall dann haben wir die schlechtesten Karten überhaupt, weil dann haben wir ja keine Möglichkeit, das verlorene Wasser wieder aufzunehmen. Und dann landet man sehr, sehr schnell im Krankenhaus an einer Infusion, weil man es ja gar nicht behalten kann. Mhm. Ja. Das ist ein Riesendrama.
Ja, wenn eine Toilette zu wenig reicht, weil es von oben und unten gleich zeitlos losgeht, das ist nicht so schön.
Das ist, also wenn wir, genau, wenn wir.
Schmälert die Reisefreude.
Schmälert die Reise, genau. Und ich würde dann raten, also mit Kamillentees anzufangen, erstmal zu trinken. Trinken ist alles Allerwichtigste. Und Zwieback, vielleicht Bananen, geriebener Apfel, das sind so ein paar Rezepte, die ganz gut vertragen werden. Haferschleim. Ja, und wichtig dran denken, Flüssigkeit zu ersetzen. Das geht ganz schnell.
Und das mit Tees oder milde Tees, Wasser trinken oder wie soll man die Flüssigkeit ersetzen?
Ja, am besten so.
Nicht unbedingt schwarzen Kaffee.
Nein, nicht unbedingt. Nee, genau. Also lieber was mildes ist, was auch den Darm nicht reizt. Den Magen-Darm, Kamillentee. Ne? Es gibt halt dann auch noch die Elektrolytlösung aus der Apotheke, die man sich auflösen kann. Ja, kann man machen, aber man kann auch eine Gemüsebrühe essen oder trinken.
Ich finde mal, wenn man sowas im Gepäck hat, dann ist das schon so ein bisschen wie der Regenschirm. Das ist prophylaktisch.
Ja, man hat
dann
was dabei.
Dann regnet nicht und dann kriegt man es vielleicht auch nicht. Und ein guter Tipp von mir, nachdem eine Freundin am letzten Abend nämlich Muscheln gegessen hat und am nächsten Tag sind wir nach Hause geflogen und es ging ja gar nicht gut. Ich würde die Muscheln immer am vorletzten Abend essen. Dann hat man noch eine Chance, dass man bis zum Reisetag wieder auf dem Damm ist, falls es doch nicht, falls eine Muschel doch nicht ganz so taufrisch war.
Guter Tipp, ne? denn die Stewardessen beim Flugzeug achten auch darauf, deshalb stehen die auch am Anfang da, ob man reisefähig ist.
Ist das so?
Ja. Wer nicht reisefähig ist, der wird ausgeschlossen, weil natürlich das wollen die Fluggesellschaften überhaupt nicht. Jemanden da drin zu haben, der Fieberschweißperlen hat, der sich kaum aufrecht halten kann und dann nach 2 Stunden entwickelt er sich zum Notfall und dann wird es richtig teuer. Deshalb, die haben schon ein Händchen drauf. Für die schlimmsten Durchfälle vielleicht Loperamid, das ist da so ein Opiumabkömmling, der den Darm lähmt. Also damit hat man dann keinen Durchfall. Ja, da kann man vielleicht die eine oder andere kritische Reise überstehen. Wenn es jetzt darum geht, noch 2 Stunden im Flugzeug auszuhalten, dann wirkt Loperamid wirklich Wunder. Okay. Oder mal die Autofahrt.
Ist das gleiche wie Imodium? Wirkt das
genau,
gleich?
Das ist Imodium, das ist der Handelsname. Okay. Ja, genau. Okay. Aber nicht zu lange, nicht zu viel, weil wenn der Darm meint, Durchfall zu haben, hat er seine Gründe. Aber am besten dann langsam schon der Kostaufbau, nichts Frittiertes, nichts Gebratenes. Das ist aber, versteht sich, glaube ich, von selbst. Ich glaube, jedem wird übel, wenn er so unter einer Magen-Darm-Erkrankung leidet, auch noch Gesottenes und Gebratenes riecht. Ne?
Gut, Matthias, du hast uns herzlichen Dank bis dahin. Du hast bestimmt wieder eine Studie mitgebracht.
Die aktuelle Studie. Und was der Ernährungsdoc davon hält.
Ja, und ich habe eine Studie mitgebracht und zwar Alkohol nochmal. Ja, aber Alkohol ist ja halt immer wieder so ein Reizthema. Aber diese Studie hatte zum Thema macht Alkohol eine Förderung der Demenz. Ja, und da hat man geguckt bei amerikanischen Bürgern, die in einem Veteranenprogramm gespeichert waren. Es waren über 500.000 Menschen. Da hat man geschaut, wie geht es denen? Welchen Alkoholkonsum hatten die? Das ist also eine Beobachtungsanalyse. Ja, das ist halt nichts Kausales, kann ich sagen. Der ist jetzt dement geworden wegen des Alkohols. Man kann einfach nur sagen, wer so viel Alkohol trinkt, hat das Risiko. Und da konnte man in dieser Studie zeigen, dass das Demenzrisiko tatsächlich mit der Alkoholmenge langsam angestiegen ist. Und zwar kontinuierlich. Jede Menge Alkohol steigert das Demenzrisiko. Und je mehr Alkohol, desto mehr. Ist klar, es ist ja ein Nervengift. Das weiß jeder, der die Kopfschmerzen nach so einem Glas zu viel, sind am Ende nichts weiter als ja Ausdruck von Neurotoxizität, von Nervenschädigung. Und das ist leider so. Diese Arbeit ist da halt hochrangig publiziert im British Medical Journal, also in einer anerkannten Fachzeitschrift. Wenn man jetzt sagt, ja, ist das jetzt ein Beweis und muss ich denn davon jetzt unbedingt dement werden? Nein, das nicht. Da hängt es auch wieder von der genetischen Ausstattung ab, ob jemand dazu neigt, ja, oder nicht. Aber wer dazu neigt, wer Demenz in der Familie hat, dem sei zumindest geraten, diese genetische Disposition nicht zu sehr auszureizen. Mhm. Ja. Das muss man sagen, die Daten dafür, dass Alkohol Demenz macht oder fördert, werden halt immer härter. Wir hatten ja auch schon mal in einem der Vorsendungen angesprochen, es gibt auch Getränke als Alternative, das ist keine Alternative für Alkohol, aber wir haben das bei Tee und bei Kaffee gehabt, dass dies bis zu einer 3-Tassen-Regel eine gewisse präventive Wirkung hatte. Mhm. Also mit solchen Dingen kann man sein Risiko so ein bisschen steuern. Und ja, also tatsächlich ist der Alkohol an der Seite eben auch noch sehr kritisch zu sehen. Und es gibt auch Untersuchungen, die können zeigen, dass wenn Jugendliche ganz besonders tief ins Glas geguckt haben, dann haben sie ein höheres Risiko für Herzschwäche später. Ja? Mhm. Also Langzeitschäden sind, auch wenn ich es am nächsten Morgen geht es mir dreckig und am übernächsten Tag geht es mir wieder gut, aber Langzeitschäden sind eben auch nicht ausgeschlossen und das wird durch diese Studie nochmal erhärtet.
Okay. Gerade im Urlaub haben ja viele die Neigung, ein Gläschen mehr zu trinken, als ihnen vielleicht bekömmlich ist.
Ja, je nach Urlaubsziel sowieso auch noch mal mehr.
Ja, ich rede
okay. Ja, genau.
Wir reden jetzt nicht über den Ballermann.
Wir reden nicht über den Ballermann, aber ja, genau.
Okay.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Dann danke. Dann würde ich sagen, jetzt sind wieder eure Fragen dran. Wir kriegen ja immer noch viel Post. Dann fange ich an mit Silke aus Österreich, die sich bedankt hat für unsere Aufklärungsarbeit und sagt, dank Ihnen kenne ich mich inzwischen sehr gut mit Ernährung aus und halte mich auch konsequent an viele Ihrer Empfehlungen. Allerdings habe ich ein paar spezielle Fragen. Im Rahmen einer routinemäßigen Magen- und Darmspiegelung bei einem Gesundheitscheck wurden bei mir ein Short-Barrett-Syndrom ohne Dysplasien sowie stark ausgeprägte Divertikel im Darm festgestellt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Typische Symptome wie Sodbrennen hatte ich nie. Morgens höchstens eine verstopfte Nase und leichtes Hüsteln, was ich allerdings immer auf meine Hausstauballergie geschoben habe. Seit einigen Monaten ernähre ich mich nun sehr strikt nach den Refluxrichtlinien der Ernährungsdocs. Gleichzeitig tut es mir aber leid um viele Lebensmittel und Präparate, die eigentlich als gesund gelten. Konkret betrifft das neben Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Paprika, Kakao und so weiter vor allem fermentierte Produkte für den Darm. Meine Bittertropfen sowie mein Vitamin C Hagebuttenpulver, das ich morgens stets ins Frühstück gemischt habe. Oder mein Omega-3-Lein-Algenöl, von dem ich statt der auf der Flasche angegebenen Menge nur noch einen Esslöffel täglich nehme. Meine Frage ist daher, muss ich täglich dauerhaft auf all diese Dinge verzichten? Und was könnten Sie alternativ empfehlen, das refluxverträglich ist und dennoch ähnliche positive Effekte auf Darmgesundheit und Immunsystem hat?
Ja, gute Frage. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz Short-Barrett-Syndrom. Das entsteht im Bereich des Mageneingangs. Wenn man wiederholt Säurerückfluss hat, dann wird die Schleimhaut dort mit der Zeit ruiniert. Das Gefürchtetste ist dann, dass sich dort Zellveränderungen bilden, die Vorstufen von Krebs werden könnten. Mhm. So. Hier steht ohne Dysplasien, also das heißt, sie hat sowas noch nicht, aber das hätte daraus werden können. Das Problem ist, dass Sodbrennen oder Refluxkrankheit eine Volkskrankheit geworden ist durch Lebensweise und Ernährung. Das hat so jeder Dritte. Oder, und das Problem ist, dass man nicht immer Symptome haben muss. Das heißt, viele Menschen haben das, ohne Sodbrennen zu haben. Einen dezenten Hinweis liefert sie auch. Sie sagt, ja, ich habe da so ein bisschen verstopfte Nase und leichtes Hüsteln. Hüsteln kann auch ein Symptom sein oder Husten kann ein Symptom sein für Speiserückfluss. Ja? Das ist wichtig zu wissen. Das ist Das ist wichtig zu wissen, dass das auch durch Husten sich bemerkbar machen kann. Mhm. Aber manche haben überhaupt keine Beschwerden. Und man muss jetzt nicht lebenslang alles meiden. Man testet am besten auf der Basis einer schonenden Ernährung, bei der man weiß, so, das ist jetzt eine minimale Ernährung, da kriege ich keinen Sodbrennen. Und dann testet man das Stück für Stück immer mehr aus und erweitert den Kreis der Lebensmittel. Denn was empfohlen wird zu meiden, das ist sehr, sehr, sehr viel, aber es ist nicht bei jedem der Auslöser. Ja? Mhm. Bei dem einen ist es halt die Schokolade, beim anderen ist es das Fett. Röststoffe zum Beispiel, da sind manche sehr empfindlich für, ne, wie wir jetzt zum Beispiel bei Pommes haben oder bei gebratenem Fleisch. Sowas verträgt die Speiseröhre manchmal nicht so. Und auch Süßes oder auch Säure, ja, sogar auch Fermentiertes kann das auslösen, aber jetzt alles wegzulassen, das ist ja grausig, dann hat man nachher wirklich eine Ernährung, die nicht mehr so viel Spaß macht und möglicherweise auch eine Mangelernährung. Deshalb erstmal auf einer Basis langsam austesten, immer mehr dazunehmen. Und wenn man das nicht alleine schafft, dann sollte man tatsächlich sich auch eine Ökotrophologin oder Diätologin, so heißt das in Österreich, zu Hilfe nehmen und die beraten einen dann dabei. Weil wenn man zu viel auf eigene Kappe weglässt, dann sehen wir sehr häufig, dass da eine Mangelernährung draus entsteht.
Dankeschön. Dann habe ich hier eine Frage von Katharina. Katharina ist 57 Jahre alt, kommt aus Duisburg. Und bei ihr wurde vor über 20 Jahren eine Refluxösophagitis diagnostiziert und seither nimmt sie gegen das Sodbrennen Omeprazol. Sie hat immer wieder versucht, davon wegzukommen, aber nach jeder Magenspiegelung hat mir gesagt, sie soll es weiternehmen. Die letzte Dosierungsempfehlung seitens des Gastroenterologen beläuft sich auf 40 Milligramm täglich. Ihre Hausärztin hat ihr aber eine Reduzierung empfohlen und nochmal eine Überweisung zur Magenspiegelung in die Hand gedrückt. Und sie sagt, ich leide viel an Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall. Dann hat sie vor 2 Wochen in einer Wochenzeitschrift einen Artikel gelesen, in dem es unter anderem um Fehlbesiedlung des Dünndarms ging. Und da stand, dass 10% der Bevölkerung darunter leidet. Und hierfür, Ursache dafür könnte die langjährige Einnahme dieser Präparate sein. Und sie hat sich da wiedererkannt und sie weiß halt jetzt nicht, was sie tun soll.
Richtig. Also tatsächlich ist die Fehlbesiedlung des Dünndarms, also die Besiedlung des Dünndarms, der normalerweise keimarm ist, keimfrei ist, ist eine zunehmende Problematik und das wird auch durch diese Säureblocker gefördert, weil die Säure haben wir ja auch im Magen, nicht nur als Verdauungshilfe, aber sonst auch, um Bakterien oder Krankheitskeime zu töten. Wenn ich durch diese Schleuse, die also keimhemmend sein soll, wenn ich die jetzt in einem Säuregrad reduziere, gelangen mehr Bakterien durch und das kann für den Dünndarm bedeuten, dass die Keimzusammensetzung dort sich ändert im Sinne einer Fehlbesiedlung. Also es dort Keime vorkommen, die dort nicht sein sollten. Mhm. Und das kann tatsächlich Probleme machen. Das kann man mit einem Atemtest machen, aber das bitte nur in einer Fachpraxis. Und das machen gastroenterologische Praxen oder auch gute Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin. Wir machen das auch. Das sollte man machen, um zuverlässig zu wissen, dass es sich um eine Fehlbesiedlung des Darms handelt, um dann gezielt dagegen vorzugehen. Denn die Refluxkrankheiten, das haben wir eben auch schon gehört, ist jetzt nicht der Mangel an Omeprazol, sondern ist die Folge einer falschen Ernährung. Und wenn ich eine falsche Ernährung habe, dann versuche ich doch, diese falsche Ernährung abzustellen, damit die Beschwerden weggehen. Und ich bleibe doch nicht bei der falschen Ernährung und nehme dann Omeprazol. Also tatsächlich ist es so, dass viele das Omeprazol halt bekommen und dann wird es nie wieder abgesetzt. Und wenn man es dann absetzt, kommt es häufig zum Rebound-Effekt. Das heißt, ich lasse es weg und ganz plötzlich steigt die Säureproduktion, die Beschwerden werden schlimmer und dann haben alle das Gefühl, oh, ich muss das jetzt dauerhaft nehmen. Ist falsch. Man sollte langsam ausschleichen und sollte auch gucken, ob noch andere Beschwerden bestehen. Letztlich ist es nicht gut, ein Medikament dauerhaft zu nehmen, für den wir eine effektive Ernährungstherapie haben.
Dankeschön. Dann jetzt die Frage von Petra. Petra schreibt, ich habe in letzter Zeit öfters gehört, dass auch Bioprodukte angeblich viel gespritzt werden und somit keinen wirklichen Unterschied zu konventionellen Produkten hätten. Da ich bewusst überwiegend Bio kaufe, verunsichert mich diese Aussage sehr.
Ja, also Bioprodukte dürfen nicht mit herkömmlichen Pestiziden behandelt werden. Die dürfen nur mit Substanzen behandelt werden, die natürlichen Ursprungs sind. Das ist dann mit Kupferlösungen oder Schwefellösungen beispielsweise oder mit Pflanzenextrakten. Was allerdings tatsächlich nicht verhindert, dass die natürliche Umweltbelastung durch Pestizide, die wir mittlerweile überall haben, tatsächlich auch auf die Bioprodukte einwirkt. Und ich glaube, das ist mit dieser Frage gemein. 70% unserer Bioprodukte haben Rückstände, aber wesentlich geringer als die von konventionell hergestellten Landwirten. Und das liegt einfach daran, dass das halt, wenn du wo spritzt, dann treibt der Wind diesen Staub auch auf Biofelder und es ist im Boden, es ist im Regen, es ist mittlerweile überall. Natürlich sind dann auch Bioprodukte belastet, aber nicht so stark.
Aber dieses Vieh gespritzt, also jedenfalls nicht mehr.
Kann man so nicht sagen.
Nein, kann man nicht sagen.
Also trotzdem.
Dafür wird zu streng kontrolliert.
Ja, dazu wird es zu streng kontrolliert und braucht man keine Sorge zu haben. Also es lohnt sich schon, Bioprodukte zu essen.
Okay.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedl.
So, was kochen wir heute?
Ja, ich habe was mitgebracht. Es war angepasst an die Situation, mal was ganz Frisches. Und zwar Spargelsalat mit Erdbeeren.
Sehr köstlich.
Ja, das ist schon mal sehr bunt für den, der es nicht sehen kann. Wir haben Erdbeeren, wir haben weißen Spargel, wir haben grünen Spargel, wir haben Baby-Blattspinat mit dabei. Das ist ein bunter Durchritt durch den Sommer. Das Ganze ist aus dem Buch die besten 80 Rezepte gegen Bauchfett. Ja, hier einmal das Cover zu sehen. Und für die Fans nochmal, was liefert uns dieses Rezept neben im super Geschmack? Liefert eben eine bunte Breite von jetzt grünem Gemüse, der Spinat beispielsweise, enthält sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Beispiel für die Augengesundheit wichtig sind, aber auch für andere Nerven. Dann haben wir hier im Spinat auch noch ganz spezielle Ballaststoffe, die für die Darmflora total gesund sind. Und die Erdbeeren ja als zuckerarmer super Geschmack mit dabei. Ich bin so ein großer Fan von Früchten in Salaten, gerade auch im Sommer, weil das ist dann nochmal so ein völlig unerwarteter Geschmack. Und ich sehe das auch bei guten Köchen, die machen das. Dann werden halt Früchte mit reingemacht, ganz toll. Im Winter mache ich häufig Granatapfelkerne rein, weil das ist halt nochmal wirklich was ganz Tolles. Also wir haben hier den Spargel mit Inulin dabei, der für die Darmflora super gut ist. Und bei den zuckerarmen Erdbeeren muss ich nicht sagen, dass die gegen Entzündlichkeit und auch gegen oxidative Schäden wirken. Also wir haben hier tatsächlich die große Bandbreite der Pflanzenwirkung von grün bis farbig. Und je bunter das ist, desto besser die biologische Wirkung in uns. Wie gefällt es dir?
Sehr gut. Und ich kann nur sagen, das sollte man schnell mal machen. Kochen wäre jetzt übertrieben. Da muss man einfach nur ein bisschen Schnipsel und ein bisschen Spargel kochen, weil die Zeit des Spargels ist ja begrenzt. Ich glaube, bis zum, was heißt auch immer, Kirschenrot, Spargel tot. Ja. Das ist ja Ende Juni soweit. Ja. Also jetzt ist noch eine super Gelegenheit.
Kann man, ne? Ja.
Jetzt haben wir hier Erdbeeren, die gibt's ja auch noch ein bisschen länger, aber den Spargel gibt's nicht so lange. Das heißt, wenn man diese Kombi machen will und dann nicht irgendwann wieder auf Spargel aus, keine Ahnung, Peru zurückgreifen will, sondern auf deutschen Spargel, auf regionalen Spargel, dann ist jetzt die perfekte Zeit, um das zu essen. Und außerdem ist es schön, wenn es warm ist, schön leicht, wunderbares Sommergericht.
Genau. Und für die extra Portion Eiweiß sorgt auch nochmal Parmesan geraspelt und natürlich Pinienkerne. Ein super Gericht für warme Tage oder wenn man nicht viel Arbeit haben will.
Genau, super. Ja? Vielen Dank.
Ja, okay.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für heute, Matthias.
Dafür nicht.
Und, wünsche allen einen schönen Sommer, schöne Reisen. Trinkt nicht zu viel.
Nicht das Falsche.
Nicht das Falsche. Wappnet euch mit Elektrolyten und zur Not auch Medikamenten. Trinkt Ingwer rechtzeitig, wenn ihr los wart, und habt einfach genügend Spucktüten für eure Kinder dabei. Dann ist es für die ganze Familie etwas entspannter. Und ich danke euch fürs Dabeisein.
Ja, und wenn euch das noch nicht gereicht hat, dann abonniert doch den kostenlosen Newsletter auf myfooddoctor.de oder schaut in die neue Ist dich gesund. Und wenn ihr eure Ernährung optimieren wollt, könnt ihr die MyFoodDoctor App jetzt auch von der deutschen gesetzlichen Krankenkasse erstatten lassen. Es ist die einzige dieser Art, wo man das Geld zurückkriegt von der Kasse. Also, wir sehen uns.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.